Ich werde in 8 Tagen 50. Das ist halt so. Seit 34 Jahren bin ich mit Liebe und Leidenschaft mit Gott unterwegs. Und darum habe ich heute ein bisschen spezielle Predigt. Ich möchte ein paar Einsichten aus meinem Leben mit Gott weitergeben. Und ich habe schon im Relevant das Editorial dazu geschrieben, was mich so beschäftigt als 50-Jährige. Wer das noch nicht gelesen hat, empfehle ich das noch zu lesen. Ich möchte der Predigt ein paar Verse voranstellen, und zwar aus dem Philipperbrief. Die sollen die Richtung geben dieser Predigt. Es heißt dort: Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Denn Vers 8: Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass ich hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht, eine Liebe, die Jesus Christus selbst oder selber in mir gewirkt hat. Ich stelle die Verse bewusst an Anfang, weil ich möchte deutlich machen, dass was ich jetzt sage, das ist nicht mein Verdienst, sondern das soll Gott ehren. Es soll Gott ehren für das, was er angefangen hat in meinem Leben und auch in eurem Leben, soll immer auch von euch aus gedacht sein und dass er das auch zu Ende führen wird. Und ich glaube auch, dass Jesus mir für jeden von euch eine ganz grosse, tiefe Liebe geschenkt hat. Das ist wieder nicht mein Verdienst, sondern das ist die Liebe, die Jesus schenkt in unserem Leben. Also die folgenden Ausführungen sollen Gott ehren und sie sollen dich ermutigen, auf Jesus zu vertrauen. Weil Jesus hat auch in dir ein gutes Werk angefangen und das wird er auch zu Ende führen. Und Jesus schenkt auch dir Liebe für deine Glaubensgeschwister, die da in der Gemeinde. Und das brauchen wir immer wieder füreinander. Jetzt, was ist das Werk, das Jesus in mir oder in uns angefangen hat? Da möchte ich ein paar Punkte weitergeben, eben ein paar Einsichten aus meinem Leben. Und ich glaube, es lohnt sich, die aufzuschreiben. Also wenn ein Stift dabei ist und ein Blatt Papier, schreibt doch die Punkte auf. Ich glaube, das ist immer sinnvoll, im Gottesdienst auch ein paar Gedanken so mitzunehmen, dass die kannst du daheim nochmal vorholen, weil man vergisst innerhalb von, glaube 72 Stunden, etwa 95%. Also dann ist es manchmal gut, man hat etwas aufgeschrieben. Ein erster Gedanke: Egal wo du herkommst, gib dein Leben ganz Gott. Ich sage das nochmal, egal wo du herkommst, gib dein Leben ganz Gott. In Matthäus 6 steht: Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Der Vers, ich habe das schon mal erwähnt, ist so etwas wie der Leitvers von der Andrea und von mir, wo wir in die theologische Ausbildung sind und in vollzeitlichen Dienst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man könnte hier die Frage stellen: Wie kann Gott von uns Menschen verlangen, dass wir ihn an erster Stelle haben sollen? Sein Reich, seine Gerechtigkeit an erster Stelle stellen. Und die Antwort ist: Jesus hat das Gleiche mit uns Menschen gemacht. Jesus hat uns an erste Stelle gestellt bei sich. Das finde ich absolut faszinierend. Also Jesus hat zum Beispiel den Himmel verloren, ist auf die Erde gekommen, den wunderschönen Ort, und kommt auf die Erde, lebt unter uns Menschen. Und Jesus liebt uns so sehr, dass er am Schluss am Kreuz für jeden Mensch stirbt. Also er opfert sein Leben für dein Leben. Wir sind Jesus so wichtig. Bei Jesus sind wir zuerst. Ich finde das gewaltig. Ein Gedanke, der mich immer wieder bewegt. Und darum, glaube ich, kann Jesus verlangen, dass wir sein Reich und seine Gerechtigkeit bei uns Menschen an erster Stelle stellen. Ich glaube, Jesus kann es auch verlangen, weil er die Liebe in Person ist und weil er das Beste für uns möchte. Ich weiß nicht, wie du Jesus siehst, wie du Gott siehst, aber er ist absolut gerecht, absolut gut. Und wenn er das sagt, dann ist das das Beste für uns. Und er verspricht uns sogar, dass er mit uns mit allem Lebensnotwendigen versorgen will, Wenn wir das tun, wenn wir Jesus, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit an der ersten Stelle stellen, dann wird er uns mit allem versorgen, was wir zum Leben brauchen. Und das Schöne dabei ist, wir müssen doch nicht perfekt sein. Jesus ruft uns als unperfekte Menschen in seine Nachfolge. Bis ich etwa 15 war, habe ich von Gott nichts wissen. Gott hat mich nicht interessiert. Ich habe ein egoistisches Leben gelebt, auf mich ausgerichtet. Ich wollte Spass haben, ich habe meine Befriedigung gesucht. Dazu haben Alkohol und Menschen müssen dienen. Und gleichzeitig hat in mir eine riesige Leere, ein riesiges Loch war. Und ich habe alles reingestopft, um die Leere zu füllen. Und die Leere hat sich nicht gefüllt. Die Leere ist immer grösser geworden. Bis zu dem Punkt, wo ich des Lebens müde war. Ich kann nicht mehr leben. Und in diese Situation hat Gott geredet. Und er hat zu mir gesagt, Stefan, kehr um, ich bin das Leben. Bei mir findest du ewiges Leben, bei mir findest du das Leben jetzt auf dieser Erde. Und ich bin dort mal mit etwa 15, 16 umgekehrt und habe in Jesus Sinn und Ziel für mein Leben gefunden. Und das Loch hat sich gefüllt. Die Sehnsucht ist gestillt worden. Es heißt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das habe ich gemacht, ich habe Gott an erster Stelle in meinem Leben gestellt. Und Gott hat alles andere geschenkt. Und ich möchte dich ermutigen, egal was du angestellt hast, egal was du verbockt hast und egal wie gut du meinst, dass du bist, stell Gott an erster Stelle in deinem Leben. Er ist der, der das Leben ist. Er ist der, der das Leben gibt. Er möchte uns all das Unvollkommene, was in unserem Leben ist, vergeben. Uns ein reines Gewand schenken. Er möchte uns reinigen von all dem, was unser Leben kaputt macht. Und uns bevollmächtigen und segnen, damit wir für andere ein Segen sein können. Also egal, wo du herkommst, gib dein ganzes Leben Gott. Das ist für mich so eine erste wichtige Lebenserkenntnis, die ich weitergeben möchte. Etwas Zweites. Schweres und Krisen gehören auch ins Leben von Christen. Schweres und Krisen gehören auch ins Leben von Christen. Im Jakobusbrief lesen wir, macht jemand von euch Schweres durch, dann bete er. Gewisse meinen, ja, wenn man zu Jesus kommt, dann löst Jesus alle Probleme. Und dann ist das Leben immer so wie auf Wolke 7 und es ist immer noch schön und Halleluja und Judi Hui. Aber wenn wir ins Leben von Jesus schauen, dann stellen wir etwas ganz anderes fest. Jesus, der nie einen Fehler gemacht hat, Jesus, der nie etwas falsch gemacht hat, hat ganz viel gelitten. Er ist von den Menschen verspottet worden, ist von den Menschen verachtet worden, er ist von den Menschen verloren worden. Ein von seinen Jüngern hat ihn verraten. Er ist misshandelt worden und am Ende stirbt er an einem Kreuz. Und wir Christen haben das Gefühl, ja, uns hat es immer gut gegangen. Dem Jesus, dem wir nachfolgen, der so viel gelitten hat und uns hat dann immer alles paletti sein. Schwierigkeiten gehören zum Leben, auch zum Leben als Christ. Das ist ganz normal. Und wisst ihr, ich glaube, Gott ist nicht so sehr daran interessiert, was du erreichst, sondern zu dem, wo du wirst. Und Schwierigkeiten fordern uns raus, auf Gott zu vertrauen. Schwierigkeiten formen unseren Charakter. Und der Charakter ist das Einzige, was du mit in den Himmel nimmst. Alles andere wirst du hier lassen. Deine ganzen Erfolge, alles, was du angesammelt hast, wirst du zurücklassen. Aber etwas von deinem Charakter wirst du mitnehmen. Im Himmel wird man dich erkennen. Und nicht nur äußerlich, sondern auch von deinem Charakter her. Gott interessiert sich nicht so sehr für das, was du tust, sondern für das, was du wirst, wer du wirst. Und er schafft an dir. So habe auch ich einiges Schwieriges im Leben erlebt. Der Dienst für Gott ist zum Beispiel nicht immer einfach. Das merkt ihr auch, ob du jetzt angestellt bist oder ob du das ehrenamtlich machst. Das spielt eigentlich keine Rolle. Aber im Dienst für Gott bist du ein Stück weit ausgestellt, oder? Und gewisse finden gut, was du sagst. Und gewisse finden nicht so gut, was du sagst. Und die es gut finden, die nicken, gehen fröhlich heim. Und die es nicht gut finden, die sagen das. Die kommen zu dir, die geben dir ein Feedback. Aber wisst ihr was? Kritik ist ganz normal. Das gehört dazu. Dann gehörst du im vollzeitlichen Dienst auch viele schwere Schicksale. Das gehört dazu. Das ist gut. Aber das ist auch nicht einfach. Ich leide mit euch mit, weil ich euch gerne habe. Und als ein sensibler Mensch, den ich bin, leide ich manchmal darunter. Ich reagiere mit Überforderung, mit Kopfweh, mit überreizten Nerven. Das schlägt sich manchmal auf die Verdauung nieder. Der Dienst für Jesus kostet etwas. Das ist eine Belastungsprobe. Die Kinder haben noch Freude. Ich war manchmal in der Vergangenheit an Punkten in meinem Leben, wo ich meinen Dienst am liebsten niedergelegt habe, quittiert habe. Und wenn mich Gott nicht immer wieder an meine Berufung erinnert hat, die er mir gegeben hat vor Jahren, hätte ich den Dienst wahrscheinlich schon längstens beendet. Und Schweres erlebt man auch im ganz normalen Leben. Ich denke an körperliche Gebrechen. Ich habe schon in meinen jungen Jahren mit etwa 16 Rückenweh gehabt. Jahrelang. Ich bin zum Chiropraktiker und ich weiß nicht, was alles für Ärzte. Ich habe einfach Rückenweh gehabt. Jahrelang. Und trotz allem Gebet, das ist nicht weggegangen. Die Rückenschmerzen habe ich seit einigen Jahren nicht mehr. Dafür sind irgendwann Nackenschmerzen dazugekommen. Mal die Schulter weh, du hast eine Cortisonspritze gebraucht. Ist normal, gehört zum Leben. Oder dann denke ich an das Leiden mit der Krankheit von meiner Frau. Oder an die Phase von der schweren Depression von unserem ältesten Sohn. Ich bin mal gefragt worden, wie schaffst du bei all dem Leiden nicht verbittert zu werden? Das ist eine ganz gute Frage. Wie verbittert man nicht? Und ich möchte euch ein paar Glaubenssätze mitgeben, nur so stichwortartig, aber zum Weiterdenken. Macht das Sinn, die vielleicht aufzuschreiben? Ein Glaubenssatz ist, wenn ich überzeugt bin, dass Gott unsere Abhängigkeit will. Gott möchte uns in seiner Abhängigkeit. Es geht nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um Gott. Das hilft mir enorm, wenn ich weiß, es geht nicht um mich letztendlich. Ein zweiter Glaubenssatz. Ich versuche, Gott mehr zu fürchten, als Menschen zu fürchten. Das befreit mich oft vor der Menschenfurcht. Gott mehr zu fürchten, Gott an erster Stelle und nicht den Menschen will gefallen. Das ist unheimlich befreiend. Ein anderer Glaubenssatz ist, Gott hat alles im Griff. Ich habe mal in einem Praktikum gesehen in England. Da ist das immer wieder gefallen. Gott hat alles im Griff. Und das ist mir geblieben von dort her. Das war ja unsere Bibelschulzeit. Und ich habe das so erlebt, im Leben immer wieder können sagen, Gott hat alles im Griff, auch wenn Sachen den Bach abgehen, auch wenn Sachen schwierig sind. Dann ein weiterer Glaubenssatz ist, Gott ist in der Schwachen mächtig. Sagt Gott zum Paulus. Gott ist in der Schwachen mächtig. Und ist das nicht faszinierend? Nicht wir müssen stark sein, nicht ich muss stark sein, sondern Gott ist stark. Und gerade unsere Schwachheit dient dazu, dass Gott umso stärker sein kann. Ein weiterer Glaubenssatz ist, Gott wird aus allem das Beste machen, sodass wir mehr und mehr ins Bild von Jesus umgewandelt werden. Das steht im Römerbrief. Gott wird aus allem das Beste machen. Es ist nicht er, der uns alles schickt. Aber was wir erleben in dieser Welt, die durch die Sünde ein Stück weit kaputt ist, Gott macht das Beste daraus. Das finde ich enorm beruhigend und ermutigend. Und der letzte Glaubenssatz oder eine letzte Sache noch ist das Gebet. Ich darf immer wieder alles Gott vor die Füße legen. Das finde ich so befreiend. Gott all meinen Frust können sagen, das Schwere, die Not. Gott ist an dir interessiert und weniger an deinem persönlichen Erfolg. Gott geht es um dich. Eine dritte Erfahrung aus meinem Leben. Gib deine Erfahrung an andere weiter. Im 2. Timotheus lesen wir, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Jesus ist auf die Welt, auf die Erde, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wenn er die Erde verlor, sagte seine Jünger, und jetzt gebe ich euch den Auftrag weiter, jetzt sind ihr dran. Den Auftrag hat er uns erteilt. Aber der Auftrag ist nicht nur etwas, das wir erfüllen sollen, sondern das soll weitergehen. Es soll eine Multiplikation stattfinden. Und so sehe ich die Aufgabe von uns Christen, das, was Gott mit uns macht, die Erfahrungen, die wir sammeln, die Erkenntnis, die wir kriegen, an andere weiterzugeben, damit auch sie wieder können den Glauben weitertragen. Also es geht darum, Menschen zu suchen, Menschen zuzurüsten und Menschen wieder zu senden. Und so verstand ich meinen Dienst als gläubiger Mensch. Menschen zu suchen, dass sie Jesus kennenlernen, sie zuzurüsten, sie zu unterweisen und dann sollen sie selber fähig sein, um Menschen wieder zu suchen und sie wieder zuzurüsten und wieder zu senden. Das ist unser Auftrag. Also gib deine Erfahrungen weiter. In dem bist du ein Zeuge für Jesus. Und du hast Jesus erlebt. Und ein Zeuge macht nichts anderes, als von dem erzählen, was er mit Jesus erlebt. Eine vierte Lebenserkenntnis. Mut heisst, Angst zu überwinden. Mut heisst, Angst zu überwinden. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott schenkt uns einen Geist von der Kraft, von der Liebe, von der Besonnenheit. Was für ein Geschenk, oder? Mit dem bist du ausgerüstet, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Also Bedrängnis löst Angst aus. Aber er sagt auch, ich habe die Welt überwunden. Also es ist ganz normal, wenn wir Angst haben. In der Welt haben wir Bedrängnis. Und ich kenne ganz viele Ängste. Und mutig ist nicht der, der keine Angst hat, sondern mutig ist der, der Angst überwindet. Also mutig ist nicht der, der einfach ohne Angst aus dem Flugzeug rauskommt mit dem Fallschirm, sondern mutig ist der Zweite, der Angst hat und trotzdem kommt. Der Erste hat einfach keine Angst, der ist einfach vielleicht leichtsinnig. Ich hatte eine Zeit lang Existenzängst. Was ist, wenn ich den Job verliere? Was ist, wenn ich den gesellschaftlichen Ansprüchen im kirchlichen Umfeld nicht mehr genüge? Was ist, wenn meine Predigten nicht mehr ankommen? Was ist, wenn es keine Gemeinde gibt, die zu mir passt oder ich zu ihr passe? Angst ist ein Gefühl und ich habe mich entschieden, nicht aufgrund von Emotionen Entscheidungen zu fällen. Ganz bewusst. Weil Angst führt zu Rückzug, Angst führt zum Aufgeben, Angst führt dazu, dass wir ausweichen. Wenn berechtigte Gefahr ist, ist es schon gut, wenn man sich zurückzieht. Oder wenn ich einen Dinosaurier fressen will, dann renn um dein Leben. Aber viele Ängste sind nur in unseren Gefühlen verankert. Und was ich schon alles gefürchtet habe und nie eingetroffen ist, ich weiß nicht, ob du das erkennst. Ich kann euch ein Beispiel machen. Wir sind schon öfters umgezogen, so von der beruflichen Tätigkeit her. Und ich habe jede Nacht, bevor wir gezügelt sind, brutal Angst gehabt, der Platz längt nicht in unserem Zügelwagen. Also, wir haben das immer selber gemacht, das Auto gemietet, ein paar Helfer organisiert. Das andere war zu teuer, so einfach eine Zügelfirma mit einem 40-Tonner zu lassen. Und ich hatte massivste Angst gehabt, jedes Mal. Kaum konnte ich schlafen. Und alles nochmal durchgegangen, wie packst du es, wie räumst du es ein und. Und es hat jedes Mal genug Platz gehabt. Manchmal war es knapp, aber es hat immer genug Platz gehabt. Versteht ihr? Eigentlich hat es nichts genützt, dass ich Angst hatte. Gut zu planen, ist alles gut gewesen. Aber die Angst war unnötig. Gefühle lügen uns oft an. Sie machen uns etwas vor. Gefühle kommen und gehen. Und ich versuche Entscheidungen aufgrund vom Wort Gottes, von der Bibel zu fällen, wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht weiss, was dran ist. Oder mich an Verheißungen zu erinnern, wenn eben die Angst kommen. Eben zum Beispiel, Gott hat alles im Griff. Und sonst lassen wir halt den Tisch stehen, soll der Nachbar sich danach kommen, dann freuen darüber, der Nächste, der kommt, wenn wir keinen Platz haben. Ist eigentlich nichts Schlimmes, oder? Die Bibel, das Wort Gottes, zusammen mit dem Heiligen Geist, der uns gegeben ist, hilft mir, weise zu Entscheidungen zu fällen. Und hilft mir, Angst zu überwinden und mutig zu wagen. Ich möchte auch hier ein paar Beispiele machen. André und ich haben uns mal entschieden, mutig in eine theologische Ausbildung zu gehen. Wir haben beide einen sicheren Job gehabt. Wir haben aber gewusst, es ist dran, in die theologische Ausbildung zu gehen. Wir haben gekündigt, wir haben alles zurückgegeben, wir haben alle Zelte abgebrochen. Und wir sind dort hingegangen, haben einfach gewusst, wahrscheinlich sind wir 3 Jahre an dieser theologischen Ausbildung. Keine Ahnung, was noch kommt. Das braucht schon ein bisschen Mut. Und dann gibt es gewisse Korrekturen, dann studierst du noch ein Jahr länger, weil du noch einen anderen Abschluss machst. Oder wir haben den Mut gehabt, und vielleicht lachen wir jetzt, eine Familie zu gründen. Ja, das braucht einen gewissen Mut, das bedeutet Verantwortung. Das haben ihr viele auch gemacht, oder? Aber also gewisse schlittern einfach rein und andere überlegen sich vielleicht, das will ich das wirklich? Oder wir haben uns richtig spannend die Mission aufgemacht und sind nur bis nach Therwil gekommen. Also von St. Gallen auf Therwil, das war schon mal richtig spannend. Also auch Scheitern gehört dazu. Es gehört dazu, mutig zu sein, um zu scheitern. Oder es braucht Mut, seine Stelle zu künden, ohne zu wissen, was noch kommt. Wir haben in Therwil bewusst ein Jahr im Voraus gekündigt, damit die Gemeinde gut Zeit hat, um etwas Neues zu suchen. Und wir haben nicht gewusst, was hergeht. Wir haben einfach gewusst, in einem Jahr sind wir weg. Und es braucht Mut, ein Haus zu kaufen, obwohl man als Pfarrer oft nicht ewig an einem Ort bleibt. Also ich hoffe, wir bleiben noch ein bisschen, verstehe mich richtig. Aber es braucht trotzdem Mut und Überlegungen. Es braucht Mut, Predigtthemen zu wählen, die auch Widerstand auslösen können. Es braucht auch Mut, als Legastheniker Bücher zu schreiben. Es war vielleicht eher fahrlässig, aber es ist ja gleich. Es braucht Mut, mit euch so ein Gebäude zu kaufen, das etwa 5 Millionen kostet, alles in allem. Weil wir sind immer noch am Sammeln, das braucht noch ein bisschen. Aber es braucht Mut. Und wisst ihr etwas, wo ich mir jetzt schon bewusst bin? Am Ende von meinem Leben werde ich sagen, Stefan, du bist viel zu wenig mutig gewesen. Ich habe jetzt schon Sachen in meinem Leben, wo ich zurückschaue und denke, dort hätte ich mutiger sein sollen. Das habe ich verpasst. Und zwar mehrere so Sachen. Und ich habe einen Fall, wo ich sage, dort bin ich reingerasselt, dort hätte ich vorsichtiger sein. Aber nur ein einziger Punkt. Wir sind viel zu fest von unserem Sicherheitsdenken geprägt. Von der Angst. Wir haben eine Umfrage gemacht unter sterbenden Leuten, also sehr alten Leuten. Und sie haben alle unisono gesagt, sie wären mutiger, wenn sie nochmal da vorne anfangen. Jemand hat einmal gesagt, wir sollten unsere Zweifel anzweifeln und nicht glauben, und wir sollten das, was wir glauben, glauben und nicht anzweifeln. Ich sage es euch nochmal. Wir sollten unsere Zweifel anzweifeln und nicht glauben, und wir sollten das, was wir glauben, glauben und nicht anzweifeln. Wachstum gibt immer Veränderungen, und das Leben ist bestimmt von Veränderungen. Und Veränderungen bedeuten, ich muss Liebgewohntes loslassen. Und loslassen ist immer mit Trauer verbunden, mit einer gewissen Verwirrung und mit Angst. Und die Angst können wir überwinden mit Gott vertrauen. Und ich glaube immer wieder Menschen, die immer in der Vergangenheit hängen geblieben sind. Und obwohl sich die Welt verändert hat, trauern sie ständig und permanent über die alte, gute Zeit. Aber du kannst die alte, gute Zeit nicht zurückholen. Überwind die Ängste, die Trauer mit Gott vertrauen. Lass dich auf neu sein. Mut heisst, Angst zu überwinden. Ein fünfter Punkt. Selbstdisziplin und Ausdauer zahlen sich aus. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Lauf hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Glauben ist ein Kampf. Das haben wahrscheinlich die meisten schon gemerkt. Und den Glaubenskampf können wir mit der Hilfe von Jesus gewinnen. Das ist die gute Nachricht. Und das Schöne ist, schon viele Menschen vor uns, die den Glaubenskampf gekämpft haben, zeigen uns, dass das möglich ist. Bestätigen das. Menschen, die in der Bibel genannt sind, im Hebräerbrief ist das ausführlich beschrieben, aber auch Glaubensgeschwister, die wir kennen, die vielleicht inzwischen schon gestorben sind, die ans Ziel gekommen sind. Und zum Glaubenskampf gehören zwei wichtige Charaktereigenschaften: Selbstdisziplin und Ausdauer. Und wir sind uns heute kaum noch gewöhnt, langfristige Entscheidungen zu fällen. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Alles ist so kurzfristig. Rast da, rast da, rast dort, dann wieder nicht dort, dann wieder umkehren. Und ich glaube, gerade im Glauben sollten wir lernen, langfristige Entscheidungen zu treffen. Und nicht einfach nur so hoppla hopp. Ich glaube, wir sollten Entscheidungen von der Ewigkeit her fällen. Das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe über Himmel und Hölle. Dass wir einen Blick kriegen für die Ewigkeit. Weil das wird einmal entscheidend sein. Und nicht so etwas Kurzfristiges. Wie unser Leben hier auf dieser Erde. Die Ewigkeit soll unser Leben bestimmen. Von dort her sollten wir denken. Und ich bin schon oft an dem Punkt gewesen, wo ich auch aufgeben wollte, wo ich mir dann so einen McDonald-Tag vorstelle. McDonald-Tag, das ist für mich die Ausflucht, also aus der Verantwortung, da tue ich einfach Hamburger kehren. Ich möchte das nicht abwerten oder so, aber es ist einfach so mein Ausfluchtgedanke, McDonald-Tag. Und ich bin dankbar, habe ich in einer Familie aufwachsen, wo Selbstdisziplin ein hoher Stellenwert war. Das hat mir das ganze Leben geholfen. Und die Frucht vom Heiligen Geist lässt auch Selbstdisziplin wachsen. Selbstdisziplin und Ausdauer haben mir geholfen, dass ich heute immer noch da bin und nicht den McDonald's übernommen habe. Ich meine, es ist ja cool, den McDonald's übernehmen. Ich meine, das ist auch eine weltweite Organisation. Aber das Reich Gottes ist noch viel grösser als der McDonald's. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst sind. Das Reich Gottes ist die absolut grösste Firma, wenn man das mal so bezeichnen darf. Auf der ganzen Welt gibt es Christen. Gemeinden. Und wir sind ein Rädchen in dem Ganzen. Das ist doch gewaltig. Ich arbeite bei der grössten Firma dieser Welt. Selbstdisziplin und Ausdauer zahlen sich langfristig aus. Eine sechste Lebenserkenntnis, ich komme so langsam in die Endkurve, Fehler machen erlaubt. Bei Jesus finden wir Vergebung und Hilfe. Fehler machen erlaubt, bei Jesus finden wir Vergebung und Hilfe. Im 1. Johannesbrief lesen wir, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, er, der nie etwas Ungerechtes getan hat. Gewisse haben Angst vor dem Fehler machen und machen dann aufgrund von dem einfach lieber nichts. Und ich glaube, das ist der grösste Fehler, den man machen kann. Nichts mehr machen, weil man einen Fehler machen könnte. Wer Angst hat vor Fehler machen, der ist oft perfektionistisch veranlagt. Und das war etwas, was ich in meinem Leben ganz stark auch erlebt habe. Ich bin perfektionistisch veranlagt. Ich habe gesagt, ich habe eine gute Erziehung mitgekriegt, mit Selbstdisziplin, mit Ausdauer. Es kann kippen in Perfektion. Und ich musste lernen, Fehler einzukalkulieren. Fehler dürfen sein. Und Fehler machen hat immer mit Konsequenzen zu tun. Negative Konsequenzen. Und auch diese Konsequenzen habe ich lernen, einberechnen. Wenn das passiert, kann das, oder wenn ich das mache, kann das und das passieren. Und das macht mir weh, das ist negativ. Und ich kann dem nicht ausweichen. Aber es gehört dazu, sonst mache ich nichts mehr. Und es hilft mir an dem Punkt auch, weil es ist enorm hilfreich, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Ja, auch wenn ich die Konsequenzen tragen muss. Und ich bin auch froh, dass er bereit ist, zu vergeben und wieder einen Neuanfang schenkt. Auch wenn Konsequenzen manchmal bleiben. Vergeben heisst ja nicht, dass Konsequenzen einfach ausgelöst werden. Und ich bin Jesus dankbar, ist er unser Anwalt im Himmel, der uns vor dem Vater verteidigt, wenn der Teufel uns anklagen will oder wir uns selber anklagen wollen. Wenn wir jetzt vielleicht schon wieder versagt haben. Aber Jesus ist unser Anwalt. Fehler machen erlaubt, bei Jesus finden wir Vergebung und Hilfe. Und dann etwas 7, oder 7 ist die Vollzahl der Bibel, darum habe ich 7 Punkte. Ohne Liebe ist alles wertlos. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke. Also mit anderen Worten, ohne Liebe ist alles wertlos. Und ich muss mich immer wieder mal hinterfragen, was ist meine Motivation? Was treibt mich an, wo ich mache? Und wir haben das im Philippertext schon gelesen, ganz am Anfang. Jesus schenkt uns die Liebe füreinander. Das finde ich so ermutigend und beruhigend. Es geht nicht in erster Linie um mich, sondern es geht um Gott. Und um seine Kraft, um seine Liebe und um seine Ehre. Und nochmal die Frage, wie kann Gott so etwas sagen? Dass es zuerst um ihn geht, weil er uns zuerst geliebt hat. In Johannes 3,16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Und wie viele Menschen suchen nach dieser Liebe und sie suchen das ganze Leben lang am falschen Ort und finden es nie. Das Loch bleibt in ihnen. Und Gott ist die Quelle von aller Liebe. Gott ist die Liebe, heißt es in der Bibel. Und darum ganz nach unserem Gemeindemotto, Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Das fasst mein Leben zusammen. Ich möchte Gottes Liebe erfahren und weiterschenken. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. That's it. Und das alles, wenn wir von Gott geliebt und angenommen sind. Amen. Ich möchte an dieser Stelle nicht einladen zum Gespräch, wie wir das sonst einmal machen, zum Fragen stellen und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle abschließend einen Dank aussprechen. Ich möchte drei Personen Danke sagen. Zum einen bin ich Gott dankbar für die 50 Jahre, die er mir geschenkt hat. Auch wenn es nicht immer einfach war, er war immer dabei gewesen. Und das ist gewaltig. Und so hat er mich trotzdem, oder gerade eben dadurch, vieles gelehrt, durch Schwierige, und ist treu zu mir gestanden. Und das gibt mir Zuversicht auch für die Zukunft. Für die nächsten Jahre, ich weiß nicht, wie viel das werden. Das weiß niemand von uns. Aber Jesus wird das gute Werk, das er angefangen hat, auch zu Ende führen. Entweder an dem Tag, wo ich stirbe, oder wenn Jesus zurückkommt. Er wird das gute Werk, das hat er versprochen, das er angefangen hat, zu Ende führen. Das gilt auch für dein Leben, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ist doch gewaltig, oder? Ich möchte zweitens auch meiner Familie danken. Meinen Eltern, die ganz viel Gutes in mich hineingelegt haben. Manchmal erkennt man das erst später. Ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Ich möchte auch meinen Kindern danken, die mein Leben bereichert haben. Ich bin sehr gerne mit euch unterwegs. Ist cool, ich freue mich. So unterschiedlich, wie ihr seid, ich habe euch mega gerne. Ich möchte auch meiner Frau danken, wo jetzt gerade unten ist und unten macht, sagt er dann noch persönlich. Für die Liebe, die sie in vielfältiger Art und Weise mir einfach gezeigt hat, seit wir miteinander unterwegs sind. Und zum Dritten möchte ich meiner Gemeindefamilie danken. Ich bin euch sehr dankbar für all das Mitbauen, Mittragen, Mitleiden und Mitertragen. Ich weiss, manchmal müssen wir ertragen. Danke vielmals. Und so möchten wir doch zusammen ins Lob Gottes einsteigen. Ich bin ins Musikteam vorzukommen. Und einfach Gott die Ehre geben. Und ihr habt es hoffentlich gemerkt, es ist nicht um mich gegangen, es ist um Gott gegangen und es ist genauso um euch gegangen. Gott hat auch bei euch etwas Gutes angefangen, das uns zu Ende führen wird. Und vielleicht ist der ein oder andere Punkt dabei, wo du mitnimmst und wo du sagst, ja, dort möchte ich vielleicht in der nächsten Woche, in den nächsten Monaten, noch weiter wachsen, zunehmen, an Gott vertrauen, an Mut oder was auch immer.